Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Willkommen zu dieser Sendung. Kein Frieden in Nahost ohne die USA. Doch mit dem Amtsantritt von Präsident Trump haben die USA ihre neutrale Vermittlerrolle zwischen Israel und Palästina eingebüßt. Nun nimmt Washington erneut einseitig Partei für die Interessen Israels. Eine radikale Kehrtwende in einer der Kernfragen des Nahostkonfliktes. Gleich mehr dazu am Beginn dieser Sendung. Außerdem unter anderem Informationen zur Einstellung der Ermittlungen in Schweden gegen WikiLeaks-Gründer Assange und aus Hongkong. Dort ist kein Ende der gewaltsamen Proteste in Sicht. 1967 eroberte Israel weite Teile des Westjordanlandes. Für gläubige Juden bis heute keine Besetzung, sondern seit biblischen Zeiten ist die Region als Judäa und Samaria ein fester Bestandteil Israels. Heute leben im palästinensischen Kernland rund 600.000 israelische Siedler in mehr als 200 Siedlungen. Völkerrechtswidrig und ein Hindernis für den Frieden, so die klare Haltung der Vereinten Nationen. Heute nun teilte US-Außenminister Pompeo mit, die israelischen Siedlungen seien nicht unvereinbar mit internationalem Recht. Eine radikale Kehrtwende und ein weiterer Tiefschlag für den ohnehin brachliegenden Friedensprozess im Nahen Osten, so heißt es heute dazu aus Berlin. Ähnlich die Reaktionen in Brüssel. Astrid Korall.
Es kommt in letzter Zeit häufiger vor, dass die USA ihren Kurs in der Nahostpolitik ändern und die EU darauf vergleichsweise schnell reagiert. Das war diesmal auch so. Zunächst hatte die US-Regierung verkündet, dass die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten nicht mehr per se unvereinbar mit internationalem Recht sind. Darauf folgte wenig später die Stellungnahme der EU, die immer wieder den Bau neuer Wohnungen im Westjordanland oder in Ostjerusalem kritisiert. Chefdiplomatin Federica Mogherini erklärte also in einer schriftlichen Stellungnahme:
Der Standpunkt der Europäischen Union zur israelischen Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen Gebieten ist klar und bleibt unverändert. Alle Siedlungstätigkeiten sind nach dem Völkerrecht illegal und untergraben die Tragfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung und die Aussichten auf einen dauerhaften Frieden.
Dass die USA nun Israel so offensichtlich unterstützen und eine Kehrtwende vollziehen, findet Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg nicht sehr hilfreich. Er sagte am Rande eines Ministertreffens:
Die Europäische Union wird ihre Haltung aufrechterhalten. Ich glaube, dass sie auch den UNO, der bestehenden UNO-Resolutionen entspricht, damit dem Völkerrecht. Und sie am ehesten noch in der Lage ist, das herbeizuführen, was sie wollen. Eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung, wo am Schluss die Palästinenser und Israelis in Frieden nebeneinander existieren und leben können. Jetzt zu sagen, die Siedlungsbauten sind legal, das ist ja nicht genau die Formulierung gewesen, halte ich eigentlich für kontraproduktiv, wenn man dieses Ziel vor Augen hat.
Die Töne aus der EU klingen ähnlich wie schon bei vorangegangenen Beschlüssen der USA. Auf Kritik stieß nicht nur die Entscheidung Donald Trumps, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, sondern auch, dass die US-Regierung im Frühjahr im Alleingang die syrischen Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels anerkannten. Mit ihrem Kurs setzen sich die USA von der EU und anderen internationalen Akteuren ab und wenden sich Israel zu. Dort kritisiert man auf der anderen Seite immer wieder die Politik und Entscheidungen der EU. Erst vergangene Woche war das zu beobachten. Der Europäische Gerichtshof hatte ein Urteil gefällt, das ebenfalls mit der israelischen Siedlungspolitik zusammenhängt. Demnach dürfen Produkte wie Wein, Obst und Gemüse, die aus den besetzten Gebieten kommen, nicht die Herkunftsbezeichnung Israel tragen, sondern müssen besonders markiert sein. Das Urteil sorgte für Kontroversen, auch in Deutschland. Israel reagierte mit scharfem Protest, findet diese Kennzeichnung von Produkten diskriminierend und bekam Unterstützung aus den USA.
Ein Bericht von Astrid Korall und zu diesem Thema um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Seit vielen Jahren beschäftigt der Fall Julian Assange die Ermittlungsbehörden in zahlreichen Ländern. Für die USA ist der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks ein Landesverräter. Aktuell sitzt Assange in Großbritannien in Haft. Gegen ihn gibt es einen europäischen Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden. Ihm droht die Auslieferung in die USA. Nun eine neue Wendung im Fall Assange. Die schwedischen Justizbehörden teilten heute mit, die Ermittlungen gegen den Whistleblower werden eingestellt. Aus Stockholm dazu Carsten Schmiester.
Es klingt aus schwedischer Sicht wie das Ende einer scheinbar unendlichen und für das mutmaßliche Opfer wie auch die Ermittler unendlich frustrierenden Geschichte. Schon seit 2010 war Assange als mutmaßlicher Sexualstraftäter im Visier der Staatsanwaltschaft, die aber nie über Vorermittlungen hinausgekommen ist. Wegen der schwierigen, vor allem durch Assanges Londoner Asyl begründeten Beweisführung hatte sie schon einmal, nämlich 2017, die Ermittlungen gegen den inzwischen 48-Jährigen eingestellt. Nach dem unfreiwilligen Ende des Asyls in der ecuadorianischen Botschaft in diesem April hatte sie die Ermittlungen aber wieder aufgenommen. Sie verdächtigte ihn weiterhin, einer, wie es hieß, minderschweren Vergewaltigung. Der ihm ursprünglich auch vorgeworfene sexuelle Missbrauch zweier Frauen war zu dem Zeitpunkt bereits verjährt. Nach weiteren Anhörungen von Zeugen während des Sommers ging die stellvertretende Oberstaatsanwältin Eva-Marie Persson heute in Stockholm vor die Presse. Ich habe zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um mitzuteilen, dass die Ermittlungen im Fall Assange eingestellt sind. Obwohl sie die Aussagen des mutmaßlichen Opfers für glaubwürdig halte, sagte Persson, aber die Zeugen hätten sich teilweise widersprochen. Beweise gegen den Verdächtigen reichten daher nicht aus. Auch seine erneute Anhörung mache keinen Sinn mehr. Meiner Auffassung nach wurden sämtliche Ermittlungsmöglichkeiten, die zur Verfügung standen, ausgeschöpft. Die Ergebnisse reichen allerdings nicht aus, um die Beschuldigungen zu untermauern. Das liegt hauptsächlich daran, dass viel Zeit vergangen ist und die Erinnerungen natürlich verblassen. Damit ist auch die ursprüngliche Idee vom Tisch, Assange selbst noch einmal zu den Vorwürfen anzuhören, die er ja stets bestritten hat. Eine solche Anhörung wäre ohnehin kaum möglich gewesen, denn der WikiLeaks-Gründer ist in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und mehrerer Verstöße gegen das Anti-Spionage-Gesetz angeklagt und er sitzt weiterhin in einem britischen Gefängnis. Ein britisches Gericht will Anfang kommenden Jahres über seine von der US-Regierung beantragte Auslieferung in die Vereinigten Staaten entscheiden. Sollte es dazu kommen und er von einem amerikanischen Gericht in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Unterdessen hat Nils Melzer, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zum Thema Folter, Anfang dieses Monats schwere Vorwürfe gegen die Briten erhoben. Assange zeige, Zitat, typische Anzeichen psychologischer Folter. Es gehe ihm zunehmend schlechter, inzwischen sei sogar sein Leben in Gefahr. In einer schriftlichen Erklärung forderte Melzer die Ablehnung des amerikanischen Auslieferungsantrages und Assange sofortige Freilassung. Bisher allerdings ohne Erfolg.
Carsten Schmiester aus Stockholm. Es sind Szenen eines Bürgerkrieges. Polizei und Demonstranten, die ohne Rücksicht auf Leib und Leben aufeinander losgehen. Seit Beginn der Proteste Mitte Juni ist die Gewalt in Hongkong eskaliert. Beide Seiten scheinen unversöhnlich, ohne den Willen auf friedlichem Weg den Konflikt um den künftigen politischen Weg der einstigen britischen Kronkolonie zu lösen. Noch hält sich China zurück, noch bleibt die Armee der Volksrepublik in den Kasernen. Doch viele Anhänger der Demokratiebewegung fürchten das Eingreifen Pekings. Schwerpunkt der aktuellen Auseinandersetzungen ist das Gelände der Universität. Aus Hongkong, Ruth Kirchner.
Am Morgen hatten sich noch rund 100 Aktivisten in der Polytechnischen Universität im Stadtteil Kowloon verbarrikadiert. Am Vormittag gab etwa die Hälfte von ihnen erschöpft auf. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Aktivisten das Gelände verließen, begleitet von Polizei. Ein Demonstrant, der seinen Namen nicht nennen wollte, sagte, Hunger und Kälte hätten ihn zum Aufgeben bewogen. Viele seiner Mitstreiter seien verletzt und müssten behandelt werden. Zuvor hatte die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam die Protestierenden aufgefordert, die Besetzung der Universität zu beenden. Sie wolle eine friedliche Lösung, sagte sie. Sie habe die Polizei angewiesen, menschlich mit der Lage umzugehen. Dafür brauche es aber auch die Mitwirkung der Demonstranten.
This objective could only be achieved with the full cooperation of the protesters.
Sie müssen mit der Gewalt aufhören, ihre Waffen niederlegen und den Anweisungen der Sicherheitskräfte folgen, so Lam.
And take the instructions from the police.
Bereits in der Nacht hatten rund 600 Menschen den von der Polizei umstellten Campus verlassen, darunter rund 200 Jugendliche. Mehrere Hongkonger Politiker hatten sich über Stunden für ein friedliches Ende der Belagerung eingesetzt. Die Jugendlichen wurden nach Aufnahme ihrer Personalien nach Hause geschickt, die anderen festgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Bis 15 Uhr haben wir rund um die Polytechnische Universität insgesamt 1.100 Menschen festgenommen oder ihre Personalien festgestellt. Es sehe ganz danach aus, dass ein Großteil dieser Leute keine Studenten der Polytechnischen Universität waren.
In den vergangenen Tagen hatten die Auseinandersetzungen an der Universität zu teils dramatischen Szenen geführt. Die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Besetzer vor. Die Aktivisten warfen Steine und Molotow-Cocktails. Es gab unzählige Verletzte. Angehörige und Familien der jungen Demonstranten hatten an die Hongkonger Behörden appelliert, die Belagerung friedlich zu beenden. Seit Monaten kommt es in Hongkong zu Demonstrationen gegen den wachsenden Einfluss Pekings auf die chinesische Sonderverwaltungszone und gegen die pekingtreue Hongkonger Führung. Zuletzt waren die Proteste zunehmend von gewalttätigen Zusammenstößen begleitet. Die Gewalt droht auch, die Kommunalwahlen am kommenden Sonntag zu überschatten.
Aus Hongkong, Ruth Kirchner. Auch im Iran gehen die Proteste weiter. Die Wut der Menschen richtet sich gegen massive Preiserhöhungen für Benzin. Das Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Es gibt Meldungen über zahlreiche Tote und Verletzte bei den Demonstrationen. Christian Buttgereit berichtet.
Staatlich kontrollierte Medien hatten bisher den Tod von 9 Menschen gemeldet, darunter 5 Sicherheitskräfte. Amnesty hingegen spricht von 106 Toten in 21 Städten. Das gehe aus Berichten hervor, die die Organisation erreicht hätten. Zudem würde auf seinen Wahrheitsgehalt überprüftes Videomaterial, Aussagen von Augenzeugen und Informationen von Aktivisten ein so wörtlich entsetzliches Muster gesetzeswidriger Tötungen durch iranische Sicherheitskräfte offenbaren. Weiter heißt es, etwa 1000 Menschen seien festgenommen worden. Laut einer konservativen iranischen Zeitung droht den Anführern der Proteste die Todesstrafe. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten löste international Kritik und Sorge aus. Das UN-Menschenrechtsbüro rief die Regierung in Teheran dazu auf, mit der Bevölkerung in einen Dialog zu treten. Die Regierung sprach heute von einer leichten Beruhigung der Lage. Die seit 4 Tagen andauernde Sperrung des Internets gilt aber als Hinweis darauf, dass es weiterhin Unruhen und Proteste geben könnte.
Noch fehlen die Details, noch gibt es nur wenige Informationen. Doch offenbar haben Sicherheitskräfte heute in Berlin mit der Festnahme eines 26-jährigen Mannes einen geplanten islamistischen Terroranschlag verhindert. Der Syrer arbeitete als Reinigungskraft an einer Grundschule in Berlin. Michael Götschenberg zum Stand der Ermittlungen.
Wollte Abdullah H. einen Anschlag verüben? Die Bundesanwaltschaft ist davon überzeugt. Am Vormittag stürmten Spezialkräfte der Polizei die Wohnung des 26-jährigen Syrers in Berlin-Schöneberg in der Nähe des Rathauses.
Ich bin froh, dass heute eine Festnahme und Durchsuchung erfolgen konnte, bevor ein Anschlag verübt werden konnte,
sagt Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD. Der Zugriff erfolgte heute Vormittag nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios durch Kräfte der GSG 9, der Spezialeinheit der Bundespolizei. Monatelang war der Mann intensiv von der Polizei beobachtet worden. Zunächst vom Landeskriminalamt Berlin, dann hatte die Berliner Polizei den Fall ans Bundeskriminalamt übergeben. Wie das ARD-Hauptstadtstudio in Sicherheitskreisen erfuhr, war zunächst ein ausländischer Nachrichtendienst auf den Mann aufmerksam geworden und hatte einen Hinweis an das Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben, das wiederum die Berliner Polizei informierte. Die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden scheint zumindest gut funktioniert zu haben. Doch der Fall gab den Ermittlern über Monate Rätsel auf. Abdullah H. führte ein scheinbar unscheinbares Leben, war bis September im Bode-Museum in Berlin beschäftigt, danach putzte er in einer Berliner Grundschule. Doch seit Januar, so die Ermittlungen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, tauschte er in einer IS-nahen Chatgruppe des Messenger-Dienstes Telegram mit Leichtgesinnten Anleitungen zum Bau von Sprengstoffvorrichtungen und über Schusswaffen aus. Im August bestellte er außerdem Aceton und im September Wasserstoffperoxidlösung, beides Bestandteile zur Herstellung des Sprengstoffes TATP. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass er eine Bombe bauen und damit so viele Menschen wie möglich töten oder verletzen wollte. All das bekamen die Ermittler mit.
Die Abwägung war zu treffen, abzuwarten, dass genügend Beweise gesammelt werden, also dass die Substanzen für ein Bombenattentat zusammen sind, damit man das beweisen kann. Aber die Festnahme erfolgt, bevor ein Anschlag erfolgt.
So der Berliner Innensenator Geisel. Was genau Abdullah H. vorhatte, ist unklar. Einen konkreten Anschlagsplan konnten die Ermittler bis zu seiner Festnahme nicht entdecken. Möglicherweise gibt es genauere Hinweise darauf, was er vorhatte in seiner Wohnung, die nach seiner Festnahme durchsucht wurde. Der Fall macht deutlich, dass die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus weiterhin besteht, auch nach dem militärischen Sieg über den sogenannten Islamischen Staat.
Informationen von Michael Götschenberg. Trotz vieler Milliarden Euro Fördergelder kommen viele Entwicklungsländer nicht so recht von der Stelle. Nicht selten versickert ausländische Hilfe in dunklen Kanälen. Seit 2 Jahren geht Deutschland deshalb einen neuen Weg in der Entwicklungszusammenarbeit. Länder, die Korruption bekämpfen, Reformen und Transparenz versprechen, sind Teile der Initiative Compact with Africa. Heute traf man sich zu einer großen Konferenz in Berlin. Klaus Remme berichtet.
Mehr Chancen als Risiken, das ist mit Blick auf den afrikanischen Kontinent die feste Überzeugung der Bundeskanzlerin. Nach einer Investorenkonferenz am Vormittag versammelte sie zahlreiche Amtskollegen aus den 12 Partnerländern des Compact with Africa im Bundeskanzleramt.
Es zeigt sich, dass es sehr, sehr gute Projekte gibt. Es zeigt sich aber auch, dass die deutsche Wirtschaft, und ich glaube, das gilt für die europäische Wirtschaft insgesamt, immer noch ermutigt werden muss, in Afrika zu investieren.
In Berlin wurden heute Vormittag zahlreiche Leuchtturmprojekte vorgestellt, unter anderem von Siemens in Äthiopien, VW in Ruanda und Allianz in Marokko. Auch Verträge wurden am Rande der Konferenz unterzeichnet. Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Stefan Liebing, sagte im Morgenmagazin:
2018 war ein Rekordjahr deutscher Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent und 2019 wird das so weitergehen.
Gleichzeitig weisen aber Experten wie der Afrikanist Robert Kappel darauf hin, dass die Investitionen in den vergangenen 2 Jahren nur ganz leicht gestiegen sind. Was sind schon 2 Jahre, sagte Kristalina Georgieva am Nachmittag im Kanzleramt. Sie ist die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds.
2 years is a very short period of time. I often say development is not instant coffee. It cannot just happen like this. So my plea for the room is stay the course.
Das geht alles nicht sofort, so wie löslicher Kaffee, sagte sie und empfahl, weiterzumachen. Anders als Entwicklungsorganisationen, die eine Kurskorrektur empfehlen und eine Konzentration auf nachhaltige Armutsbekämpfung. Auch aus den Reihen der Grünen und der FDP wird mit Blick auf die zurückliegenden 2 Jahre weitgehender Stillstand kritisiert. Die geschäftsführende IWF-Direktorin hält dagegen. Im Kreis der Compact-Länder wachse die Wirtschaft durchschnittlich um 7%, das sei mehr als das Doppelte der Länder außerhalb des Compacts. Die Bundeskanzlerin verwies am Vormittag auf bestehende Probleme.
Dazu gehört einmal die große Frage der Sicherheit, insbesondere in der Sahelregion. Die terroristischen Herausforderungen sind gravierend. Und wir haben das Thema des Bevölkerungswachstums natürlich auch, eine junge Bevölkerung in Afrika. Das ist im Grunde das glatte Gegenteil von dem, was wir in Deutschland erleben. Wir sprechen sehr viel darüber, wie viele Rentenempfänger wir in Zukunft haben. In Afrika spricht man mehr darüber, welche jungen Menschen wir haben.
Die Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung der Bundesregierung kann die Folgen der demografischen Entwicklung kaum beeinflussen. Das Programm soll in Afrika für 70.000 zusätzliche Arbeitsplätze und 32.000 Ausbildungsplätze sorgen. In den kommenden 10 Jahren drängen aber über 400 Millionen junge Menschen in die afrikanischen Arbeitsmärkte. Dennoch, mit einem Entwicklungsinvestitionsfonds, der erst anläuft, einer Digitalisierungsinitiative Afrika und mit neuen bilateralen Reformpartnerschaften will die Bundesregierung die seit 2017 massiv verstärkte Zusammenarbeit mit gezielt ausgewählten afrikanischen Staaten fortsetzen.
Aus Berlin Klaus Remme zur Afrika-Konferenz der Bundesregierung. Die Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft zur Verteilung von Subventionen, sondern die noch 28 EU-Mitglieder teilen gemeinsame Werte und Normen. Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Wer diese Werte in Frage stellt, muss mit Gegenwind aus Brüssel rechnen. Heute befasste sich der Europäische Gerichtshof erneut mit der umstrittenen polnischen Justizreform. Paul Vorreiter berichtet.
Ein weiterer Bestandteil der polnischen Justizreform hat Kritik des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg auf sich gezogen. Das Urteil ist aber weniger scharf ausgefallen als in vorherigen Fällen. Diesmal ging es um die neue Disziplinarkammer des obersten Gerichts. Die soll Disziplinarmaßnahmen gegen Richter überwachen. Aber ist sie überhaupt unabhängig und unparteiisch genug? Das wollte das oberste Gericht in Polen selbst wissen, das sich mit der vorzeitigen Entlassung 3er Richter beschäftigt und sich im Zusammenhang mit diesem Rechtsstreit an den EuGH gewandt hat. Und der hat laut dem heutigen Urteil Zweifel und gibt dem obersten Gericht in Polen eine Aufgabe. Es soll prüfen, ob die neue Disziplinarkammer tatsächlich unabhängig ist oder ob die anhängigen Rechtsstreitigkeiten doch von einem anderen Gericht verhandelt werden müssten. Die Zweifel des Gerichts in Luxemburg hängen mit der Art und Weise zusammen, wie diese Disziplinarkammer bestimmt wird. Die Richter der Disziplinarkammer werden vom polnischen Präsidenten ernannt. Das allein schafft zwar noch keine Abhängigkeit von der Politik, erklärt der EuGH, aber nur dann, wenn die Richter nach ihrer Ernennung keinem Druck ausgesetzt sind und bei der Ausübung ihres Amtes keinen Weisungen unterliegen. Die Kandidaten der Disziplinarkammer sollen zuvor vom Landesjustizrat vorgeschlagen werden. Der wiederum wird zum größten Teil vom polnischen Parlament, dem Sejm, zusammengestellt, also der Legislative. Schon der Gutachter hatte Zweifel angemeldet, ob der Landesjustizrat damit doch unabhängig genug von der Legislative sei. Laut dem Urteil des EuGH muss auch das geprüft werden, ebenso ob der Landesjustizrat unabhängig genug vom Präsidenten und der Regierung ist. Der EuGH stellt außerdem klar, auch wenn einzelne Aspekte isoliert betrachtet nicht zwangsläufig den Schluss zulassen, dass die Disziplinarkammer nicht unabhängig genug ist, so könnte es doch der Fall sein, wenn man alles zusammen betrachtet. Polens Regierung verbucht das Urteil als Erfolg. Justizminister Zbigniew Ziobro: Das ist eine herbe Niederlage für all die, die gedacht haben, dass der Landesjustizrat und die Disziplinarkammer für illegal erklärt werden. Der Europäische Gerichtshof hat genau so geurteilt, wie wir das erwartet haben, dass er nicht die richtige Instanz ist, um über das polnische Gerichtswesen zu befinden. Im Europaparlament sieht man das anders. Katharina Barley von der SPD und Mitglied im Innenausschuss findet es gut, dass der EuGH festgestellt hat, bei der Beurteilung der Unabhängigkeit der Justiz könnten Einzelmaßnahmen nicht isoliert betrachtet werden.
Das Gericht nimmt damit den polnischen und auch der ungarischen Regierung den Wind aus den Segeln. Die beiden Regierungen werden künftig nicht mehr einfach so sagen können, eine Ernennung durch den Staatspräsidenten, das gibt es doch in Deutschland auch. Das stimmt. Dem geht aber eine rechtsstaatliche Wahl mit Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern voraus. Ähnliche Anforderungen dürfte es dann auch an die polnischen Richterinnen und Richter geben.
Moritz Körner, FDP, Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten und Justiz, bedauert hingegen, dass der EuGH auf eine klare Entscheidung verzichtet habe.
Das Urteil ist aber kein Freispruch für Polen. Die EU muss jetzt weiter wachsam sein, denn Polens Rechtsstaat ist weiterhin in Gefahr. Deshalb müssen die Mitgliedstaaten endlich das Rechtsstaatsverletzungsverfahren, das Artikel 7-Verfahren im Rat voranbringen. Es zeigt, dass wir einen Rechtsstaatsmechanismus brauchen, der objektiv alle Mitgliedstaaten beobachtet. Da muss die neue Kommission jetzt schnell handeln.
Zusätzlich hat die EU-Kommission im vergangenen Monat eine Klage wegen der neuen Disziplinarregeln für Richter an ordentlichen Gerichten in Polen beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Auch sie bezweifelt die Unabhängigkeit der Disziplinarkammer am obersten Gericht.
Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Während die Briten auf dem Weg sind, der Europäischen Union Lebewohl zu sagen, stehen nicht wenige Länder ungeduldig Schlange vor den Toren Brüssels. Doch das bisherige Beitrittsverfahren steht in der Kritik. Vor allem Frankreich dringt auf Reformen. Präsident Macron blockierte deshalb zuletzt Verhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Dafür gab es, um es vorsichtig auszudrücken, wenig Verständnis in den meisten anderen EU-Ländern. Heute nun Beratungen der zuständigen Minister über eine mögliche Reform des Aufnahmeprozesses. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Wie sehr der Haussegen innerhalb der EU schiefhängt, das wurde schon deutlich, als Titti Tuppurainen heute Vormittag in Brüssel eintraf. Schmallippig fegte die finnische Europaministerin den Versuch Frankreichs vom Tisch, beim heutigen Treffen kurzfristig eine Debatte über die französischen Vorschläge zur Reform der Erweiterungspolitik auf die Tagesordnung zu setzen.
Today in the External Affairs Council we will not discuss the French initiative.
Beim heutigen Ratstreffen werde man über die französische Initiative nicht diskutieren, beschied die Ratsvorsitzende kurz angebunden und marschierte in den Sitzungssaal. Beim letzten EU-Gipfel im Oktober hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron den Beschluss blockiert, mit Albanien und Nordmazedonien Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Und das, obwohl die beiden Länder alle Vorbedingungen dafür erfüllt hatten. Macrons Amtskollegen sahen sich deshalb zum Wortbruch gegenüber den beiden Westbalkanstaaten genötigt. Schließlich hatte die EU beiden Ländern den Beginn des langjährigen Verhandlungsprozesses versprochen, falls sie die Bedingungen dafür erfüllen. Seither herrscht dicke Luft in der EU, zumal Macron gar nicht verheimlicht, dass er die Beitrittsgespräche aus innenpolitischen Gründen blockiert. Im Oktober hatte der Gipfel beschlossen, das Thema im März wieder auf die Agenda zu setzen. Dabei müsse es auch bleiben, sagte Österreichs Europaminister Alexander Schallenberg.
Wir wollen sicherstellen, dass es nächstes Jahr jedenfalls ein grünes Licht gibt für die Öffnung der Beitrittsverhandlungen. Warum? Weil die Beitrittsverhandlungen sind jener Prozess, wo wir am besten eigentlich die Reformen in diesen Ländern vorantreiben können.
Kurz vor dem heutigen Treffen hatte die französische Regierung einen Entwurf für die Reform von Beitrittsverhandlungen vorgelegt. Die sollen künftig in 7 Stufen ablaufen. Immer dann, wenn ein Beitrittskandidat eine der Stufen erklimmt, soll er ein Stück weiter in die EU integriert werden. Macht der Aspirant keine Fortschritte bei den inneren Reformen, kann er auch wieder zurückgestuft werden. Frankreichs Europaministerin Amélie de Montchalin. Mit unserem Vorschlag wollen wir den Verhandlungsprozess neu ausrichten, ihn zielführender, konkreter, glaubwürdiger, strenger und reversibel machen. Damit wollen wir bei den Europäern, bei der Bevölkerung der Mitgliedstaaten das Vertrauen wiederherstellen. Völlig allein steht Frankreich mit seiner Forderung nach einer Reform des Beitrittsprozesses nicht. 6 Länder, Österreich, Polen, Slowenien, Italien, die Slowakei und Tschechien, haben sich in einem gemeinsamen Brief der Forderung angeschlossen. Allerdings mit einem gravierenden Unterschied zu Frankreich.
Das darf nicht zu einer Verzögerungstaktik führen, was Nordmazedonien und Albanien und ihre europäische Perspektive betrifft.
So Österreichs Europaminister Schallenberg. Nun soll die neue EU-Kommission sagen, ob und wenn ja, welche Reformen am Beitrittsprozess sie für sinnvoll hält. Auf jeden Fall aber soll der Beginn der Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien beim Frühjahrsgipfel im März wieder auf der Tagesordnung stehen.
Soweit aus Brüssel Peter Kapern. Und zum Schluss dieser Sendung gehen wir noch einmal in die USA. Dort heute die Fortsetzung der öffentlichen Anhörungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump. Thilo Kössler in Washington. 4 Zeugen sollen heute noch aussagen. Sind von diesen Aussagen brisante Enthüllungen in der Ukraine-Affäre zu erwarten?
Also interessant war die Aussage von Alexander Windmann zum Beispiel schon, ein Oberstleutnant, der in Uniform erschienen ist, der Leiter der Ukraine oder Experte, der Ukraine-Experte im Nationalen Sicherheitsrat. Er ist deshalb mit Spannung erwartet worden, weil er schon bei seiner Anhörung hinter verschlossenen Türen den Präsidenten schwer belastet hat. Dabei geht es um das Telefonat, das Donald Trump am 25. Juli mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Zelensky geführt hat. Nach Ansicht der Demokraten hat Trump dabei eine erpresserische Drohkulisse aufgebaut und Zelensky unter Druck gesetzt, er solle Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden beginnen. Andernfalls werde er Militärhilfe für die Ukraine nicht freigeben. Windmann hat dieses Telefonat verfolgt im War Room des Weißen Hauses und er hat gesagt, es sei ihm sofort klar gewesen, dass er sein Unbehagen darüber umgehend seinen Vorgesetzten und den Anwälten des Nationalen Sicherheitsrates mitteilen müsste. Wörtlich hat Windmann gesagt, es war nicht angemessen, dass der Präsident eine Untersuchung gegen einen innenpolitischen Gegner abbat, und er korrigierte sich, nein, einforderte.
It was inappropriate, it was improper for the president to request and to demand an investigation into a political opponent.
Windmann hat es dann noch präzisiert und gesagt, angesichts des Abhängigkeitsverhältnisses der Ukraine von den USA habe Zelensky das Ansehen Trumps als einen Befehl, nicht als eine Bitte verstehen müssen. Und er präzisierte auch die Vokabel unangemessen. Trump habe damit die Ukraine in Gefahr gebracht, hat er gesagt. Er habe die überlebenswichtige Unterstützung für die Ukraine für seine persönlichen Zwecke, also Wahlkampfzwecke, unterminiert und damit auch die Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten gefährdet. Also Donald Trump ist heute nochmal belastet worden.
Für den US-Präsidenten und seine Republikaner, Herr Kössler, ist das Ganze ja eine Hexenjagd. Bleibt Donald Trump bei dieser simplen Verteidigungslinie oder geht er auch inhaltlich auf diese Anhörungen ein?
Ja, und die Zeugin Jennifer Williams ist für ihn ein Anti-Trumper und Windmann ist ein politisierter Bürokrat. Nein, die Republikaner versuchen nach wie vor, die Zeugen unglaubwürdig zu machen. Sie laufen immer noch der Verschwörungstheorie Donald Trumps hinterher, wonach die Ukraine die Demokraten im Wahlkampf unterstützt hat, wobei jedermann weiß, dass es in Wirklichkeit Russland war, das Donald Trump unterstützt hat. Die Republikaner versuchen abzulenken von den Vorwürfen gegen Donald Trump und eine Vorwurfskulisse aufzubauen gegen Joe Biden. Sie versuchen, die Identität des Whistleblowers herauszubekommen, der diese ganze Affäre ins Rollen gebracht hat. Und sie attackieren die Medien als Marionetten der Demokraten. Sie sehen, inhaltlich kommt da nicht so wahnsinnig viel rüber bei der Strategie der Demokraten, der Republikaner.
Ein weiterer Mann soll morgen aussagen. Sein Name ist Gordon Sondland. Er gilt als wichtiger Zeuge. Warum, Herr Kössler?
Er gilt als wichtigster Zeuge dieser Woche, weil er erstmal eine Aussage schon mal widerrufen musste und weil er Teil dieser Schattendiplomatie war, die Donald Trump hat aufbauen lassen unter Führung seines Anwalts Rudy Giuliani, um Druck zu machen auf Zelensky. Er hat sich konsequent für Trumps Wunsch nach einer Untersuchung gegen Joe Biden eingesetzt. Er war bei mehreren Treffen mit Ukrainern mit dabei und er war hat mit Donald Trump telefoniert und ist damit der Zeuge, der am nächsten an Donald Trump dran ist, der angegeben hat, Donald Trump war selbst beteiligt und nicht nur als gewissermaßen Spiritus Rector, sondern tatsächlich selbst beteiligt. Er stand hinter dieser Affäre. Er hat die Drohkulisse gegen Zelensky aufgebaut.
Neue öffentliche Anhörungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump. Vielen Dank, Thilo Kössler, für diese Information. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Fürs Zuhören dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.